möchte mit einem Pössl durch Europa fahren, von dort aus arbeiten. Was gilt es zu beachten? Welche Grundvoraussetzungen braucht es? All diese Fragen werden wir versuchen, heute zu beantworten.
Prinzipiell haben wir eigentlich von Clever ein schönes Fahrzeug, der Duo. Das ist so ein Office-Mobil, weil er hinten so eine Sitzgelegenheit hat, hat einen Tisch davor. Es ist so ein bisschen wie, wenn er im eigenen Büro sitzt. Aber natürlich auch im Einstiegsbereich unsere Roadcar-Modelle bis zum Pössl Globecar. Das ist immer ein Grundriss dabei, den man als mobiles Office gut nutzen kann.
Wo liegen wir denn da preislich?
Da sind wir weit unter 50.
Dein Pössl, der Inside Pössl Group Podcast.
Da ist er wieder, Mr. Kastenwagen, Robert Hein, grüße dich.
Hallo Jan, grüß dich.
Remote Work auf Rädern, das rollende Büro. Heute machen wir mal eine Ausgabe für all diejenigen, die sich denken, warum muss ich immer im tristen Großraumbüro sitzen? Das hat ja während Corona auch ganz gut geklappt. Und ich möchte das auch noch damit verknüpfen, dass ich jetzt nicht nur für ein paar Wochen irgendwo mir ein Airbnb miete, sondern ich möchte mit einem Pössl durch die Welt fahren, durch Europa fahren, von dort aus arbeiten. Was gilt es zu beachten? Welche Grundvoraussetzungen braucht es? All diese Fragen werden wir versuchen, heute zu beantworten. Die Nachfrage, wie beobachtest du es? Wird das mehr oder weniger, dass Menschen sagen, habt ihr ein Fahrzeug, ein Vehikel, wo ich ein fahrendes Büro drin haben kann.
Also die Nachfrage, das Autarkie-Thema hatten wir schon mal behandelt in einer der letzten Folgen. Die Nachfrage nach digitalen Connectivity, sage ich mal, im Sinne von Internet unterwegs, wird immer größer, das ist ganz klar. Also diese Autarkie-Thema mit Batterie, mit Standzeiterhöhung und in Verbindung mit Internet, mobilem Internet, ist natürlich der Kassenschlager aktuell.
Und ich glaube, das sind auch die beiden zentralen Dinge, die man haben sollte, Strom und Internet.
Und Internet, genau. Das ist eigentlich die Grundvoraussetzung für Remote Work on Wheels.
Und die Möglichkeiten bietet ihr aber auch.
Aktuell sind wir dabei, ein Paket aufzusetzen im Werk. Das werden wir, wenn es gut klappt, zum neuen Modelljahr bringen können. Aber das ist Thema behandelt ja unser Handelsnetzwerk, unsere Handelspartner schon sehr, sehr lange im Aftermarket. Das heißt, wenn du mit einem Pössl Group Fahrzeug zum Händler gehst und sagst, ich möchte autark stehen können und damit arbeiten, dann wirst du wahrscheinlich sofort ein Angebot bekommen über Lithiumbatterien, über Solarzellen, über einen Wechselrichter und natürlich 4-5G-Router mit entsprechender Software.
Gibt es Planungen darüber zu sagen, wir wollen uns auf diesen Markt spezialisieren, dass da möglicherweise ein klappbarer Tisch dabei ist, ein gutes Office, wo man möglicherweise dann auch noch einen Fernseher eingebaut hat oder ein Screen, ne, dass man Rechner nur noch verbinden muss und da gut arbeiten kann?
Also die Möglichkeit, einen Fernseher an eine schwenkbare Halterung zu schrauben, gibt es ja jetzt schon. Das gehört eigentlich auch zu dem Autark-Paket dazu. Viele wollen ja dann oft auch streamen, ja, oder sogar mit Satellitenschüssel noch Fernsehen. Prinzipiell haben wir eigentlich von Clever ein schönes Fahrzeug, der Duo. Ja, das ist so ein Office-Mobil, so kommt er mir manchmal vor, weil er hinten so eine Sitzgelegenheit hat einen Tisch davor. Es ist so ein bisschen wie, wenn er im eigenen Büro sitzt. Aber natürlich auch im Einstiegsbereich unsere Roadcar-Modelle bis zum Pössl Globecar. Das ist immer ein Grundriss dabei, den man als mobiles Office gut nutzen kann.
Wo liegen wir denn da preislich?
Da sind wir weit unter 50. Also gerade beim Duo, wenn wir mit dem Fahrzeug starten, um die 40, man muss natürlich, kann nicht nur den Grundpreis nehmen, man muss da auch jetzt die Einbauten noch mitrechnen. Ja, wenn der braucht ja dann wirklich eine Fotozelle oben, also Solarzelle, der braucht einen Wechselrichter.
Aber dann lass uns doch da gleich mal durchgehen. Fangen wir mit dem Strom an,
genau. So,
PV? Photovoltaik-Geschichte.
Hast du schon gelernt, gell?
Ich lerne dazu, ihr merkt schon, ja. Erste Aufgabe habe ich immer noch gefragt. Ich streue das dann auch immer so allwissend rein. Also Solardinger brauchen wir auf dem Deckel oben.
Genau,
auf dem Dach.
Auf dem Deckel musst du gucken, wie viel Solar du draufpacken kannst. Das ist ein bisschen grundrissabhängig, ob du zum Beispiel ein Badfenster oben raus hast oder nicht. Mhm. Zu deinen beiden Dachhekis, also wie viel Platz hast du am Dach?
Heki, bitte nochmal erklären.
Heki, das sind die Fenster oben, die Ausschnitte oben am Dach, wo du kippen kannst und öffnen kannst, um Luft ins Fahrzeug zu lassen.
Ah, okay.
Und Licht natürlich.
Steht für?
Hekis, ja? Die heißen so.
Heißen einfach so.
Genau,
die fragen wir die so nach. Gut, also man kann natürlich kein Solar aufs Dach packen, wenn da ein Fenster ist.
Wenn da ein Fenster ist, wenn da irgendein Abluftgitter ist, wenn dann, meistens sind es Fenster.
Welche Version wäre dann sinnvoll, wo das Heki weg ist?
Ich würde, wenn ich viel PV aufs Dach packen wollen würde, würde ich bei der Badlösung, bei der Bestellung gucken, dass das Bad kein Dachfenster hat, sondern ein seitliches Türraumfenster, ein Toilettenraumfenster, das du seitlich öffnen kannst. Damit baust du dir den Platz oben am Dach nicht zu.
Okay, und dann können wir da die Solarpanels drauf
packen. Genau, und dann kommt es natürlich darauf an, habe ich ein 5,40 Meter Fahrzeug, wie du jetzt dein Schein, oder ist es ein 6 Meter oder 6,40 Meter. Ja. Je nach der Größe kann ich natürlich dann die Paneele ausrichten. Gut ist es natürlich, die werden immer performanter, das heißt, ich kriege auf immer weniger Fläche immer mehr Leistung.
Weil die einfach mehr Energie abgeben, weil die Technik da weitergegangen ist.
Richtig.
Gut, jetzt nehmen wir mal ein 5,40er Fahrzeug oder 6 Meter Fahrzeug. Da ist dann schon Platz oben, wenn da kein Dachfenster ist. Da kann man schon was draufschrauben, oder?
Genau, ich sage immer, der Richtwert ist zwischen 100 und 200 Watt, die du da oben aufs Dach kriegst, je nach Dachflächengröße.
Dann reden wir von quadratmetermäßig.
Da bist du wahrscheinlich mit 200 Watt bist du bei 3,5 Quadratmetern.
Preislich?
Da kommt es darauf an, ob du wirklich ein günstiges China-Produkt willst oder deutsche Qualitätsware, die wahrscheinlich auch in China grundlegend hergestellt wird, aber hier wahrscheinlich verschraubt wird und serviciert wird. Grundlegend bist du bei den Fotozellen zwischen 150 und 400 Euro.
Okay, in dem Bereich. Also wir liegen weit unter 1000, kann man sagen.
Ja, das ist aber nur der Anfang. Gell? Du brauchst Kabel, du brauchst eine Dachdurchführung, du brauchst einen Solarregler und einen Wechselrichter, um dann remote arbeiten zu können.
Der Wechselrichter ist was? Der Verstärker? Der im Fahrzeug verbaut ist?
Genau, du kriegst ja dann 12 Volt vom Dach runter, 12, 24 Volt, irgendwann wird es mal 48 Volt Technik geben.
Ja.
Die kommen über den Solarregler im Fahrzeug an und dann brauchst du ja irgendwas, einen Trafo, der quasi deine Ausgangsspannung hochtransformiert auf 230 Volt, dass du deinen Laptop mit betreiben kannst.
Wie ist denn da die Speicherung? Also wenn ich jetzt einen Tag über in der Sonne stehe, wird das dann gespeichert, der Strom, oder funktioniert, kommt da nur Strom raus, wenn die Sonne scheint?
Nehmen wir mal an, du hast 200 Watt PV auf dem Dach und dann hast du noch 200 Amperestunden Lithium verbaut im Fahrzeug, dann reicht es natürlich aus, um deine Batterie zu laden. Wenn da Sonne drauf scheint, wird das Fahrzeug wahrscheinlich während des Tages so mitgeladen, dass du am Abend, wenn du jetzt nur remote arbeitest und sonst keine großen Verbraucher dran denkst, immer noch volle Batterien hast.
Und Kosten in dem Fall, Stromkosten null, oder?
Stromkosten null, das ist wie beim Zuhause, ja. Wenn du eine Smart-Home-Lösung machst, irgendwie mit PV und einem Batteriespeicher, Netztrennschalter, dass du sagst, ich kann einfach so und so viel Strom selber erzeugen und mein Haus mitspeisen und wenn es nicht reicht, kaufe ich zu oder wenn ich zu viel habe, speise ich ein.
Und von dem Setting, was du jetzt vorgestellt hast, wie lange wird der Strom denn dann halten? Also wir haben jetzt Montag, super Sonne, Ding lädt voll. Kann ich dann am Dienstag, Mittwoch noch Laptop anschließen und ein Handy laden oder ist dann schon leer?
Die Technik entwickelt sich ja weiter. Früher musstest du ja alles über 230 Volt abnehmen. Dein Ladegerät fürs Laptop, das ist immer 230 Volt gelaufen. Dein Monitor, dein zusätzlicher 230 Volt. Mittlerweile hast du ja sehr performante Geräte, die mit 40 bis 60 Watt laden. Die kannst du teilweise auch mit 12 und 24 Volt laden über USB-C. Das heißt, du brauchst vielleicht den Wechselrichter an der Stelle nicht mehr, weil das Gerät an sich zieht ja auch Strom. Mhm. Gehen wir mal vom natürlichen Setting aus. Es wäre ein Tag Sonne, ein Tag bewölkt. Denke ich mal, kannst du lang stehen. Du hast natürlich noch andere Verbraucher im Fahrzeug. Ja. Eventuell eine Klima, ja. Wenn du in heißen Regionen stehst oder irgendein Ventilationssystem wie ein Maxvan, dann hast du deinen Kühlschrank laufen. Du betreibst vielleicht einen Boiler für Warmwasser. Also das sind alles Verbraucher, die kurze elektronische Impulse brauchen oder ein Herd. Gut, das ist meistens Gas. Ja.
Ja.
Aber du darfst halt ansonsten nicht zu viele Verbraucher laufen haben, wie zum Beispiel der Kühlschrank. Das ist dann mit Abstand neben der Klima der größte Verbraucher, wenn es ein Kompressorkühlschrank ist.
Aber wir wollen ja auch arbeiten. Wir wollen ja nicht kochen und irgendwie groß jetzt hier kaltes Bier trinken, so ein Feierabendbier, ne, so. Okay, es geht. Man kommt damit klar.
Du kommst schnell ans Limit mit der Toilettenladung. Du musst die Toilette wieder mal entleeren, ja, weil sie voll ist.
Ach so, die Toilettenladung. Ich dachte, jetzt geht der Strom in die Toilette
Nein,
okay, gut.
Auch die Spülung natürlich. Das sind kleine Verbraucher neben dem Kühlschrank. Aber letzten Endes ist es so, dass du ja irgendwann deinen Toilettentank voll hast.
Das sollte klar sein.
Ja. Genau. Also wenn du dann autark stehen willst, brauchst du halt irgendwo die Möglichkeit, auch mal die Toilette zu entleeren. Und dann ist natürlich auch immer die Vorschrift zu beachten, darf ich da stehen? Aber jetzt rein das Batteriemanagement im Fahrzeug, sage ich mal, wenn es nur um die Workload geht, Strom für Arbeit, ja, stehst du eigentlich, würde ich mal sagen, fast immer.
Okay, jetzt haben wir die Panels oben auf dem Dach.
Jawohl.
300 Euro hast du gesagt. Was ist mit diesem Wechselrichter-Kabellage? Also das, was du beschrieben hast.
Wenn du da so ein bisschen aus den Vollen schöpfst und du gehst dann Richtung Büttner oder Victron, baust dir was Ordentliches ein, auch in Batterietechnik, die hält, denke ich mal, wirst du so mit 2.500 Euro Gesamtsystem, ein tolles Stromversorgungssystem haben mit einem guten Batteriemanagementsystem, mit dem du autark lang durchkommst.
Kann man das bei euch so sich konfigurieren lassen? Oder habt ihr da was im Sortiment?
Ja, wenn du da zum Händler gehst, der wird sagen, pass auf, für was brauchst du es? Ja, was soll das können, das System? Und der wird es dementsprechend auslegen und dir dann einen guten Preis machen natürlich.
Okay, also der macht dann die Löcher oben ins Dach rein, ja, wo die Kabel durchgehen.
Genau, das wird alles abgedichtet, silikonisiert, die Kabeldurchführung. Da hast du kein Wasser durch Eintritt oder Feuchtigkeitseintritt ins Auto. Das wird so gemacht, dass du dadurch keinen Schaden hast. Aber du musst natürlich die PV, also die Kabel der Solarzellen nach unten führen. Das geht nicht anders.
Also es gibt kein serienmäßiges Modell, wo du sagst, haben wir schon.
Ja, wenn wir da ein Loch reinbohren und sagen, wir haben eine Kabeldurchführung vorverlegt, dann wird natürlich jeder, der keine PV verbaut, sagen, wieso habe ich jetzt ein zusätzliches Loch im Auto? Also es wird an der Stelle keinen Sinn machen.
Okay, also da machen wir ungefähr, was haben wir gesagt, 2, 2,5 in dem Bereich.
Ja, so 2,5 würde ich mal rechnen,
genau. Und man rechnet ja auch gegen, du hast ja am Ende dann keine Stromkosten. Also wenn du jetzt irgendwo am Campingplatz stehst, musst du dich einstecken, kostet auch Geld.
Kostet auch Geld, ist meistens nicht so hoch. Ich würde jetzt mal die Stromkosten nicht dagegen rechnen. Ich würde sagen, der Autarkie-Gedanke, dieses Remote Office on Wheels, egal wo du es machen willst, umsetzen zu können, ist der Mehrwert, nicht jetzt unbedingt der Stromersparnis.
Aber Strom entsprechend wichtig. Ohne Strom funktioniert es nicht.
Ohne Strom geht es nicht. Genau, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast normale AGM-Batterien verbaut und fährst jetzt irgendwo hin und steckst deine Verbraucher an, auch wenn du einen Wechselrichter hättest, würdest du wahrscheinlich nach ein, zwei Tagen, wären die Batterien in der tiefen Entladung, also würden tiefen Entladungsschutz anspringen und dann wäre das Auto bordmäßig einfach leer. Dann musst du wieder fahren, über die Lichtmaschine laden oder irgendwo anstecken zum Aufladen.
Kaffeemaschine haben wir vergessen. Ganz wichtig im Büro, auch im rollenden Büro.
Na gut, da gäbe es ja die Möglichkeit, die meisten Herde funktionieren ja über Gas. Ja, du könntest ja auch mit einer kleinen Bricka einen Espresso machen.
Also ich will im Büro dann schon, ich will jetzt nicht da mit Hand malen oder irgendwie, ich will da schon meine DeLonghi Pixie, so eine kleine Kapselmaschine oder so. Das
muss Schleichwerbung,
ja,
Achtung.
Ja, mein Gott, halt so eine Kaffeemaschine. Klar. Wo du auf den Knopf drückst, dann kommt's raus. Das gehört zum Office mit dazu, finde ich.
Du musst, wenn du so Off-Grid-Lösungen, das gibt's ja auch in Bereichen von Mobile Homes, wo du sagst, du hast keine externe Stromversorgung, wäre ja auch eine Off-Grid-Lösung jetzt im Wohnmobil, musst du die Verbraucher mal immer checken, wie viel Peak-Watt-Leistung brauchen die und wie viel Watt-Leistung brauchen sie im Normalbetrieb. Wenn du jetzt eine Kaffeemaschine hast, die beispielsweise 2000 Watt braucht.
Wo sehe ich denn das? Steht das drauf, oder? Steht
an der Kaffeemaschine.
Steht drauf.
Ein 1500 Watt Wechselrichter wird es nicht funktionieren, weil der wird bei 1500 Watt abriegeln und die Kaffeemaschine bräuchte aber eine Anlaufleistung von 2000 Watt.
Also die Kaffeemaschine ist nicht verhandelbar, dann brauche ich einen stärkeren Wechselrichter.
Oder so.
Den gibt's?
Die gibt's bis 3 kW. Eigentlich auch bis 4 kW und 5 kW. Du musst ein bisschen überlegen, was Sinn macht von der Größe her. Du musst ihn ja auch verbauen von der Lautstärke her, vom eigenen Stromverbrauch. Der Lüfter ist dann meistens auch laut. Ja. Umso größer das Gerät ist, wird auch besser. Ja. Es gibt Pro-Lines von vielen Herstellern mittlerweile, also Professional-Lines, die sind natürlich ein bisschen teurer, aber werden auch immer leiser.
Was mir jetzt gerade noch einfällt, wenn man sich das alles sparen möchte, kann man natürlich auch so eine mobile Powerbank sich reinstellen. Habe ich gesehen, gibt es so in Koffergröße.
Ja, es gibt so Blackbox-Akkuboxen bis 3, 4, 5 kW auch, die handlich ist ja zum die 1000, 1500 Kilowatt, geht auch gut, aber irgendwann ist auch diese Powerbank oder Akkubox am Ende und dann musst du laden. Da könntest du dir vor das Wohnmobil auch eine mobile PV stellen, ja, also mobile Solarzelle ausrichten, in die Sonne anstecken, wieder laden, aber dann hast du es halt nicht auf dem Dach.
Okay, aber wäre auch eine Lösung.
Wäre auch eine Lösung.
Das preislich wahrscheinlich auch ein bisschen günstiger, oder? Wenn man dann schleppt halt immer so einen Koffer rum.
Naja, da bist du wahrscheinlich auch mit der Fotozelle auch bei 1500, 1800 Euro und musst sie immer wieder ausrichten, aufstellen, brauchst den Platz dazu. Hast dann aber auch aktuell keinen Strom, wenn du die Batterie gerade lädst, dann brauchst du wieder zwei, ja, im Wechsel. Ja. Das heißt, da wärst du auch wieder so in dem gleichen Segment und du kannst den Kühlschrank schwer mit betreiben, weil wo schließt du den?
Ach so, ja, ja, klar, du hast völlig recht. Okay, da bräuchte man zwei und, das Ding dauert dann wahrscheinlich auch zu laden. Also wenn man dran denkt, wie lange ich brauche, ein Handy zu laden, klar gibt's so super Charger-Systeme.
Wenn du eine 200 Watt Anlage hast und hättest volle Leistung, könntest du das mit 200 Watt laden. Meistens ist es ja nicht so, also kommst du wahrscheinlich 160, 180 Watt und dann kannst du mal rechnen, bist du wahrscheinlich so bei, meistens schaffst du 20% davon bei 4, 5, 6 Stunden, wenn du sie voll auflädst von einem Leerzustand. Ja, wenn du mitlädst, dann ist ja das System sowieso dauernd am Laufen. Der Vorteil ist ja bei dieser festverbauten PV, du steckst ein, du arbeitest und gleichzeitig wird wieder nachgeladen.
Ansonsten gibt es ja auch einen Coffee-to-go-Stand irgendwo. Ist aber mindestens genauso wichtig wie die Stromversorgung für einen Laptop, dass man da einmal flüssig Kaffee hat.
Ja,
für mich wenigstens.
Kaltes Bier, ein schönes Glas Wein nach dem Arbeiten, kühles Wasser und natürlich
du bist ja wieder nach dem Arbeiten. Also da haben wir einen Haken dran, 2.500 Euro in dem Bereich, zack. So, Internet. Wichtiges Thema, deine Empfehlung. Jetzt haben wir ja in einem Fahrzeug, Kastenwagen, Auto, völlig wurscht, diesen faradayschen Käfig. Das heißt also im Fahrzeug selber, Internet, immer ein Balken kann man wegrechnen, oder?
Nee.
Wo ist denn das beste Netz eigentlich im Kastenwagen?
Vorne auf dem Dach.
Nur auf dem Dach.
Nehmen wir mal Starlink von SpaceX aus dem Rennen, also dass du irgendwo aufstellen kannst, das Elon Musk Internetschüssel, die stellst du irgendwo draußen hin, die funktioniert mit freier Sicht zum Himmel immer. Beim Fahrzeug ist es ähnlich, also das heißt, wenn du auf dem Dach eine mobile Internetantenne verbaut hast, im 4G, 5G-Bereich, sollte die natürlich freie Sicht zum Himmel haben oder sollte nicht abgeblockt sein, dann hast du auf dem Dach die beste Empfangsleistung. Die holst du dir ja auch über Kabel wieder ins Fahrzeug.
Das heißt, wie sieht die aus? Ist es ein Kasten, eine Antenne?
Es sieht so ein bisschen aus wie so ein Radar, so ein kleines. Meistens sind sie oben rund und wie so eine Schneekugel, eine größere.
Ja. Ja,
so sehen die meistens aus. Und die baust du aufs Dach.
Was man auch auf Yachten sieht und so, ist es das?
Genau,
so,
in klein.
Wie so ein weißer Böbbel halt, oder?
Genau, wie so ein weißer Böbbel. Beim Kastenwagen funktioniert es eigentlich überall, solange er nicht abgedeckt ist, abgeschirmt ist. Und dann hast du im Fahrzeug noch so ein kleines Modem verbaut, ja, mit Antennen, um den WLAN, das Wifi im Fahrzeug zu verstärken. Und dann kannst du eigentlich überall im Fahrzeug remote arbeiten.
Also hol ich von oben rein und dann unten ist wie ein Hotspot.
Wie so ein Hotspot, genau. Den verbaust du meistens irgendeinem Schrank, dass du nicht siehst. Kannst den dann auch an- und ausschalten. Das heißt, du hast nicht dauernd die Wifi-Strahlung im Fahrzeug. Nur dann, wenn du es brauchst. Und dann holst du den WLAN sozusagen von dieser Wifi-Antenne zu deinem Laptop oder zu deinem iPhone oder wo
auch immer. Aber muss ja auch montiert werden oder installiert werden.
Genau, die wird meistens mit so einer Wandhalterung, die kannst du seitlich an irgendeinen Dachstaukasten innen anbringen. Die schraubst du die Halterung fest, steckst sie rein, verkabelst sie, fertig, los geht's.
Kabel nach oben. Kann ich selber machen? Oben, oder?
Nee, das würde ich mitmachen. machen lassen. Also in dem Zuge, wo du dir eine PV machen lässt, ja, machst du auch die Antenne drauf und führst das Kabel von der Antenne mit den Kabeln der PV-Anlage parallel ins Fahrzeug runter.
Muss aber ja auch Platz da noch auf dem Dach haben.
Die braucht wenig Platz. Also die, wie groß sind die? Sag mal, der Durchmesser von so einer Kugel ist meistens 10 cm. Ja, der findet schon immer irgendwo Platz.
Und das heißt wie?
Mobile
Internetverstärker.
Internetantenne für mobiles Internet.
Wir werden es verlinken hier in den Show Descriptions. Wo liegen wir da preislich?
Es startet wahrscheinlich so bei 150 bis 200 Euro bis 500 Euro.
Ist
so.
das Gerät, was dann auch die ganzen Masten sammelt? Das habe ich auch mal gehört, dass es gibt eine Antenne, die dann mehrere Masten, also nicht nur ein Internetsignal sammelt, sondern wohl dann, wenn da 2-3 Masten sind, dass das so gebündelt wird oder so.
Genau, wenn die in Reichweite
Gefährliches sind, Halbwissen, dann siehst du, hörst du bei mir.
Wenn es in der Nähe, also in der Reichweite ist, dann kann die Bundling betreiben. Ja, also das heißt, die sucht sich die stärksten Signale immer aus und nimmt die anderen optional dazu. Meistens hast du ja immer nicht konstant eine Signalstärke. Das heißt, manchmal ist mancher Mast ein bisschen höher frequentiert wie der andere. Das sind dann diese Funkzellenauslastungen und da kann die ein bisschen sozusagen jonglieren mit den Signalstärken.
Und wenn ich das jetzt nicht habe, generell, wenn ich mit meinem Handy einen Hotspot bauen möchte und das Telefon nicht aufs Dach legen möchte.
Würde ich auch nicht machen.
Erfahrung,
das vergisst du beim Losfahren.
Nicht nur das, sondern das Problem ist natürlich, wenn du einen heißen Tag hast, dann erhitzt sich das Telefon relativ schnell.
Genau.
So, und dann wird es halt auch schwierig. Und dann hast du es auf dem Dach liegen und ich habe ja alles auch schon ausprobiert, funktioniert, aber das Problem, dann wird das Gerät überhitzt irgendwann und dann geht's aus.
Ja.
So, also wenn ich im Fahrzeug bin, wo ist der beste Platz? An der Scheibe?
Das kommt ein bisschen darauf an, ob da Dämmmaterial verbaut ist oder nicht. In der Regel ist es ja im Gigahertz-Bereich, das ist eine sehr hochfrequente Strahlung. Das heißt, wenn irgendwo freie Sicht nach außen ist, durch eine Scheibe oder durch eine geöffnete Tür, durch ein Fenster, ist das Netz eigentlich am besten. Ja. Okay. Wichtig ist, dass man es nicht abschirmt, das ist eigentlich das Einzige. Aber lieber ein bisschen abschirmen und in den Schatten legen, wie du schon gesagt hast, als in die Sonne legen, nur weil es einen besseren Empfang hat, weil dann überhitzt es und schaltet ab.
Und ich habe die Erfahrung gemacht, im Kastenwagen hinten eher schwierig.
Ja, du bist ja vorne beim Arbeiten, du bist ja nicht, du arbeitest ja nicht im Liegen. Du bist ja vorne am Sitzen.
Naja, ich brauche ja auch mal so kreative Pausen auch, wo man also sich so Gedanken macht. Wie machst du es mit dem Handy?
Ich habe die Antenne am Dach installiert.
Er hat natürlich wieder die Antenne, Mr. Kastenwagen, hier der alte Angeber, Wahnsinn.
Der nimmt die Antenne, nimmt seine mobile SIM-Card, die Zweitkarte für Daten, steckt die unten in das Modem rein, holt sich eine sichere Verbindung, baut das Laptop auf und arbeitet. Ich habe auch den Fernseher verbaut, jetzt in ein paar Fahrzeugen gehabt und habe den dann einfach über HDMI mit dem Laptop verbunden als zweiter Monitor. Das war hervorragend. Das war mein mobiles Office.
Oder auch hier die Möglichkeit, wo wir gerade beim Fernseher sind, Screen Mirror Apps gibt es natürlich auch.
Genau.
Mit einem beispielsweise Amazon Fire Stick kann man dann eine App runterladen und dann kann man beispielsweise, ich kann es jetzt nur fürs iPhone sagen, kann man dann den Bildschirm vom iPhone auf den Monitor spiegeln.
Kannst du spiegeln, genau, mirroren, genau.
Kostet zum Teil vielleicht auch eine kleine Gebühr, aber auch das ist eine Möglichkeit, dann spart man sich das HDMI-Kabel.
Ich glaube, wenn du viel remote arbeitest, musst du gucken, ob du da eine Netzabdeckung hast. Also wenn es jetzt bei uns ist sowieso, kannst du ja gucken, wie stark ist das Signal von einem Mobilfunkanbieter in der Gegend und sonst musst du halt gucken, wie stark.
Wo schaust du danach?
Da gibt es Apps, da kannst du, also wenn du jetzt bei der Telekom bist, kriegst du sogar auf der Seite Netzabdeckung mobil, da kannst du gucken, wie hoch ist die. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo in Schwarzwald fahre, ins hinterletzte Eck, dann brauche ich, oder auch bei uns am Werk, viel Brunnen ist kaum Netz,
ja.
Da ist Remote-Arbeiten relativ schwierig. Und sonst kriegst du es über Roaming-Anbieter raus, wenn du ins Ausland fährst, da kannst du auch gucken, wie stark ist zum Beispiel ein A1, kroatisches A1-Netz irgendwo an der istrischen Küste oder auch in Italien irgendein Dreiwind-Netz als Roaming-Partner von Vodafone, wie gut ist es da?
Da gibt es dann so Heatmaps, wo man dann sehen kann, genau. An welchen Straßen primär, also das ist meine Erfahrung, an Straßen oder Infrastrukturstätten, da sieht man dann so einen grünen Fleck in dem Fall und wo das Netz halt weniger wird. Wenn's so wie in Deutschland, wo ich gehe, ich bin O2-Kunde, ja, da kannst du eigentlich, ich laufe noch rum wie 96, stehe auf Stühlen und halte das Telefon in die Luft, um irgendwie so ein Edge zu bekommen oder sowas. Ja.
Okay. Also dunkelrot ist meistens schlecht und das zählt auch für Roaming, du hast recht, grün, blau, gelb gibt es da, ja.
Ja.
Je nach Land, aber das kann man vorher mal gucken, wo man hin will. Die deutsche Mobilfunkkarte dann die richtige Wahl ist oder ob man sagt, nee, ich muss vielleicht doch im Ausland eine Datenkarte kaufen, die dann besser funktioniert.
Lass uns gerade dabei bleiben, ehe wir dann auch gleich zu Starlink kommen, die Elon Musk-Lösung. Nehmen wir mal eine deutsche Karte. Es ist so, dass die Mobilfunkanbieter Partnerverträge mit den entsprechenden Ländern haben, wo man dann eben sagt, also beispielsweise jetzt, ich kann es nur für Österreich sagen, da waren es bisher immer 50,3 Gigabyte, die man von seinem eigenen Vertrag, also mal angenommen, du hast einen Vertrag mit 100 Gigabyte und dann kannst du davon 50 Gigabyte in Österreich mitverbraten, mit dem normalen Durchsatz, mit den EU-Roaming-Gebühren, die man auch zu Hause hat. Ab 51 wird es dann, aber da musst du auch erstmal hinkommen. Also man muss erstmal 50 Gig irgendwo durchblasen. Das dauert schon. Also da kann man auch entsprechend einsparen, wenn man einen Film streamt, habe ich jetzt auch gesehen, bei YouTube zum Beispiel kann man ja die Auflösung runterrendern, zu sagen, ich möchte nicht die High Resolution haben, sondern ich möchte eine mittlere oder eine vielleicht schlechtere Qualität haben, kann man da entsprechend auch wieder Daten einsparen. Und so gibt es halt für jedes Land, meine Erfahrung, Italien, Frankreich und Co., die haben immer ihre Deals, das ist so im Bereich 50 Gigabyte bis zu 56, 65 war der letzte Stand in Italien, was man damit verbrauchen kann. Ansonsten muss man eben dann noch draufzahlen. Oder die Lösung, dann eine Karte vor Ort zu kaufen.
Du hast quasi, du kannst schon jetzt beim Abschluss deines Mobilfunkvertrages in Deutschland festlegen, wie viel Roamingvolumen du im Ausland hast. Wenn du einen teuren Vertrag abschließt, hast du mittlerweile auch unbegrenzt Roaming. Das ist kein Problem. Ich frage jetzt, ob sich das lohnt. Wie viel bist du da unterwegs? Sonst bist du schon ganz gut mit deinen 50, 60, 80 Gigabyte, je nach Vertrag. Du kannst dir dann vor Ort, wie gesagt, die passende Datenkarte holen, die dann diesen Bereich abdeckt. Das ist meistens auch günstiger und schneller, als jetzt sich zu Hause den noch teureren Vertrag zu ziehen, um noch mehr Roaming im Ausland zu haben.
Das sind so lokale Anbieter. In Italien ist es Troni, heißt es zum Beispiel.
Ja,
Troni, geht mal hin, Ausweis, und dann kriegt man wie so eine Prepaid-Karte.
eWin, Troni, 3T, da gibt es alles Mögliche mittlerweile, die auch in Europa unterwegs sind.
Relativ günstig.
Wenn du, sagen wir mal, jetzt auch einen Vertrag hast, der nicht so hoch ausgelegt ist, gibt es ja noch diese Datenpässe, wie du gesagt hast, dann wird dich ja dein Provider erinnern, jetzt bist du auf langsamer Geschwindigkeit. Ja. Jetzt könntest du einen Datenpass nachkaufen und den kannst du ja dann auch individuell konfigurieren, oder du kannst einen Pass nehmen, der dann zu deinen Anforderungen passt. Du weißt ja ungefähr, was du machst. Du wirst jetzt nicht nur streamen, die meisten arbeiten ja remote irgendwie auf Serversystemen im Inland, oder es ist auch viel Textverarbeitung dabei, das heißt, die Datenmenge ist relativ überschaubar.
Naja, kommt drauf an, ne? Also wenn du so einen Teams-Call hast oder einen Videocall mit 5, 6, 8 Teilnehmern, da geht dann schon ein bisschen was durch. Meine Erfahrung im Schnitt, so kann man rechnen, 1 Gigabyte pro Stunde bei 5, 6 Teilnehmern mit Audio und Bild.
Weil du dich halt immer auch mit deiner Kamera in Hi-Res darstellst, in Teams, musst du ja mal die Kamera ausmachen, wird es weniger.
Ja, ist auch für die anderen dann ein bisschen entspannter. Ja? Also Telco in dem Fall machen.
Genau, nicht Vico, Telco.
Ist auch eine Lösung. Gut, dann haben wir da einen Haken drunter. Elon Musk, Starlink, ist ja ein großes Thema, und da bist du ja auch relativ drin. Da ist viel Bewegung in dieser ganzen Preisspirale mit dabei. Hast du es mal ausprobiert? Welches Setting braucht man da?
Ich selber habe es nicht, aber ich durfte es mal ausprobieren. Da gibt es verschiedene Modelle, die er da anbietet über sein SpaceX-Unternehmen und seine eigene Satellitenwelt. Das gibt es einmal stationär zu Hause, dann gibt es für mobil für unterwegs, dann gibt es für Schiffe im Küstenbereich, dann gibt es Offshore, also für die hohe See. Das geht von 40 Euro bis, glaube ich, 1298 Euro im Monat. Also da hast du ziemlich große Bandbreite. Der Vorteil ist, es nutzt noch nicht so viele. Es ist von der Datenlosungsrate her sehr, sehr gut, auch vom Ping. Also man wartet nicht ewig lang, bis Daten wirklich anfangen zu streamen, zu laden, rauf, runter. Es geht relativ schnell. Ist halt auch, das muss man sich überlegen. Jetzt mit der neuen Konstellation nach der Wahl in den USA kann sich auch viel ändern, oder man kann Starlink ja auch für bestimmte Sachen benutzen. Ja, eventuell, ich denke jetzt mal ein bisschen out of the box, ob das so ganz unkritisch ist, ist die Frage. Aber aus technischer Sicht kann man sagen, es funktioniert hervorragend.
Was hast du jetzt gemeint?
Es ist ja sein System, er kann es ja auch abschalten. Jetzt hat man ganz böse gesagt. Ja. Oder du kennst es ja mit geostationären Satelliten, es ist immer so. Militärsatelliten zeigen Positionen bis auf 2-3 Meter genau an, und wenn du jetzt zum Beispiel Satellitennavigation machst im Segelbereich, dann könntest du 2-3 Meter genau einen Punkt ansteuern, liegst aber meistens bei zwischen 20 und 50 Metern Unschärfe. Das ist gewollt. Und das kann man natürlich auch steuern, wenn das jetzt so ein System ist wie Starlink, das jetzt einer Person gehört oder einem Konzern.
Du hast eher moralische Bedenken als technische.
Ich habe ein paar moralische Bedenken, was sein könnte. Technische Bedenken habe ich keine, muss ich ganz ehrlich sagen.
Du meinst jetzt, weil er mich dann orten könnte?
Wir könnten jetzt auch ein bisschen Verschwörungstheorie machen an der Stelle.
Ja, mach mal.
Mach mal, okay.
Bin gespannt.
Also aus meiner Sicht hat Elon Musk neben PayPal und X, hat er jetzt mit Tesla und SpaceX zwei Riesentrümpfe in der Hinterhand. Das heißt, er kann über Radar und seine eigenen Satelliten Fahrzeuge autonom fahren lassen. Fahrzeuge aller Art, zu Wasser und zu Land. Und das ist so ein Thema. Ich glaube, es ist auch ein bisschen ein Test. Starlink Internet ist ein bisschen ein Test, ob das weltweit so gut funktioniert, dass es auch weltweit die Abdeckung garantiert für so autonomes Fahren und autonome Steuerung von Maschinen. Mhm. Und das hat natürlich schon so ein gewisses Gefahrenpotenzial. Du bist dann auch ein bisschen Teil mit dieses Testballons, sage ich mal.
Es ist eine moralische Geschichte.
Ich denke nur so ein bisschen nach der letzten Wahl einfach über bestimmte Themen.
Naja, du hast völlig recht.
Man kann es natürlich moralisch ein bisschen hinterfragen. Technisch ist es super. Ansonsten gibt es ja immer die Möglichkeit, mobiles Internet mit dem Anbieter zu nutzen, mit Verstärkern. Das funktioniert auch gut. Starlink ist ein Sonderfall.
Ich muss kurz noch aber dazu sagen, dass du, weil du ja meintest, Kosten zwischen 40 bis 1200 Euro bei beispielsweise Starlink, da sind ja die Investitionskosten für die Hardware noch nicht mit dabei. Also man braucht ja dann schon dieses Paket und diese Schüssel.
Ich glaube, unterwegs bist du knapp über 200 Euro. dabei mit der Schüssel. Mhm. Für zu Hause bei 360 oder 320, da ist dieser Gen 3 Router noch dabei, dritte Generation. Und ich glaube, unterwegs ist es 40 Euro im Monat mit einer bestimmten Datenmenge. Und zu Hause ist es 50 Euro unbegrenzt, kannst du aber nur an dem Standort nutzen, den du angibst. Das sind die zwei Basismodelle, die er anbietet.
Und es gibt da verschiedene Pakete, glaube ich, noch, dass man ein Land bestimmen muss. Und plus genau. Nochmal ein Vertrag, also wenn man sagt, ich möchte das jetzt nutzen, dann kann man es möglicherweise, bleiben wir mal in Europa, für Österreich nutzen, aber dann eben nicht für Italien. Und da gibt es ja wieder einen neuen Tarif, dass man sagt, okay, ich möchte jetzt Deutschland, Italien, Spanien oder beispielsweise, na, dann kostet es halt ein bisschen mehr.
Genau, was so super funktioniert im Onshore-Bereich, das ist die 12 bis 20 Kilometer Zone von Küsten entfernt, gibt es eine 80-Euro-Lösung für Schiffe und die funktioniert hervorragend natürlich, wenn du das Starlink am Mast hast, hast du da die einzigartige Möglichkeit, weil wenn du jetzt da mit einer mobilen Antenne arbeitest, wo du da Frequenz- und Netzwechsel hast und auch Anbieterwechsel, da bist du nur am Neu-Einwählen. Starlink ist halt ein System, das über die ganze Strecke funktioniert. Wenn du aufs offene Meer gehst, da wird es richtig teuer, aber es funktioniert auch.
Starlink, wir haben es mal angeschnitten, es genau. Ist eine Option. Meine Empfehlung wäre, einfach mal zu schauen, je nach Vertrag, was man hat, wie viele Daten man zu Hause benutzt und möglicherweise auch einfach mal 4 Wochen lang nicht übers WLAN zu Hause, einfach nur mit dem Handy als Hotspot zu arbeiten, um mal zu sehen, wo liege ich denn im Verbrauch? Also ich habe einen Vertrag, einen O2-Vertrag mit 100 Gigabyte. So, der ist jetzt im bezahlbaren Bereich. Netz schwierig, hatte vorher die Telekom, war mir zu teuer. Komm aber mit diesen 100 Gigabyte, wenn ich sie verbraten kann, relativ gut durch. Man darf auch nicht vergessen, wenn ihr jetzt beispielsweise sagt, das ist eine gute Geschichte, Remote Work auf Rädern, das rollende Büro, da hast du dann auch mal bei einem iPhone plötzlich so eine Beta-Update-Geschichte, da sind ja schon mal 8 Gigabyte weg. Oder du musst irgendwelche Rechner updaten, irgendwelche technischen Devices, den Fernseher, was auch immer, die Kaffeemaschine oder vielleicht die Truma-Heizung, da gehen noch Daten mit drauf, das muss man alles mit reinrechnen am Ende.
Das hast ein gutes Stichwort gebracht, also bevor du so eine Remote-Reise antrittst, sage ich mal, ja, ist es immer ganz gut, dass du vielleicht nicht, dass du mal guckst, ist das letzte Backup nicht 2 Wochen her beim iPhone? Ist es auf Automatik gestellt? Wie sieht es bei meinen anderen, wenn ich Macs habe? Ja? Wie sieht da der aktuelle Status aus? Sind die alle up-to-date vom Betriebssystem? Dann gehst du in den Kastenwagen, genau, Truma-Steuerung beispielsweise, braucht es ein Update oder auch dein Navi, vielleicht hast du noch ein Navi verbaut, ja, dass du über Daten, über WLAN zu Hause noch updaten kannst und dann nicht unterwegs, sodass du auch wirklich das Ziel erreichst und unterwegs jetzt nicht große Updates fahren musst. Das bringt auf alle Fälle viel.
Plus App-Update natürlich, was man auf dem Handy eh hat.
Genau.
Das Handy muss abgedatet werden. Denkt dran, was ihr am Rechner für Apps drauf habt. Das muss genau. Auch abgedatet werden. Windows-kulmative Updates. Ja. Da sieht man viele Menschen auch beim Remote-Arbeiten, die dann einfach mal so einen kompletten Nachmittag im Starbucks sitzen, eine Venti-Vanilla-Latte für 6,25 Euro, da 6 Stunden dran lutschen und gucken, wie die Balken auf dem Handy und auf dem Rechner hochgehen, weil sie das übers WLAN dann mit verbrauchen wollen. Gehört zur Wahrheit auch ein Stück weit mit dazu. Gut, also da haben wir einen Haken drunter, das sind schon mal die wichtigsten Punkte. Strom und Internet.
Das sind die wichtigsten.
Und Kaffeemaschine würde ich noch mit reinnehmen. Auch das nochmal zu sagen, weil wir auch schon drüber gesprochen hatten in den vorherigen Ausgaben, diese klassische Satellitenschüssel für den TV-Empfang, das ist ja kein Zukunftsmodell, das läuft online. Ja,
also mittlerweile Streaming. Also wir haben noch sehr hohe Quoten. Ja. Also ich habe irgendwann mal so eine Zahl gehört, bitte nicht darauf festnageln, dass jeder Zweite noch eine Satellitenschüssel draufbaut auf sein Reisemobil, ist nicht nur Kasten. Verstehe ich gar nicht, weil du kriegst ja über die Streamingdienste mittlerweile alles auch unterwegs auf deinen Monitor oder auf deinen Bildschirm und zu Hause machst du es ja im Endeffekt auch so. Es gibt die wenigsten, schauen ja noch wirklich nur klassisches TV. Die haben ja auch schon irgendwie Prime, Netflix und Apple TV oder was auch immer im Angebot oder Disney Plus. Das heißt, die Kinder sind auch schon ein bisschen dran gewohnt. Die wollen ja dann nicht auf einmal klassisch jetzt ZDF-Fernsehgarten gucken unterwegs.
Auch eigentlich schon meine schon. Ja, oder gut, Stefan Moss, immer wieder sonntags.
Kannst du aber auch streamen.
Wichtiger Punkt, den wir vielleicht auch noch besprechen sollten, ist dieses Thema Work-Life-Balance. Jetzt haben wir das alles geklärt, das ist alles organisiert, es gibt Strom, die Kaffeemaschine läuft, das Internet funktioniert und dann stehst du dann irgendwo an der Costa del Sol, am Lago di Garda, in Italien, in Spanien, wo es gerade lustig ist. Da braucht schon auch sehr viel Selbstmotivation, da durch einen geregelten Arbeitstag durchzukommen.
Bei uns heißt es ja Camp-Life-Balance, muss ich sagen.
Camp-Life-Balance, das gefällt mir sehr gut, ja.
Da brauchst du eine gewisse Eigenmotivation, aber das brauchst du, glaube ich, generell im Homeoffice, dass du jetzt nicht jedes Mal ans Telefon läufst, wenn es klingelt, dass du jetzt nicht den ganzen Vormittag Wäsche wäscht oder alle Arzttermine immer in diesen Zeitraum legst, sondern dass du einfach sagst, okay, das ist Arbeitszeit von 8 bis 12 und 1 bis 5 oder wie auch immer, ja, und das musst du im Kastenwagen eigentlich ähnlich handeln. Da kannst du jetzt auch nicht alle 2 Stunden als ans Meer ins Wasser hüpfen oder zwischen eine Bergtour machen. Wenn du am Arbeiten bist, bist du am Arbeiten.
Und man muss auch darauf achten, natürlich, je nachdem, für welches Unternehmen ihr arbeitet, da mit dem Arbeitgeber mal brechen vorher. Wichtig, Arbeitsverträge, darf ich das Land verlassen? lassen. Für welche Zeit? Genau. Versicherungstechnische Gründe, steuerrechtliche Gründe.
Gibt's einige
Vergleiche Boris Becker und Co. Wir haben die alle noch in Erinnerung. Liechtenstein, Schweiz, Monaco, die Geissens.
Die Wohnsitzkoppelung, ja, wo du dein Geld verdienst.
Alles wichtig zu klären. Dann auch die Frage, was passiert jetzt, wenn ich bin 3 Monate unterwegs mit meiner Post, die zu Hause in den Briefkasten kommt. Auch hier gibt es Möglichkeiten, technisch einen Antrag zu stellen, dass die Post digitalisiert einem dann per Mail zugeschickt wird. Kostet am Ende auch wieder Geld, kann man aber auch lösen. Was ist mit Arztbesuchen? Wo bist du gerade in dem Moment? Das muss man alles irgendwo im Hinterkopf behalten und am Ende muss man es mögen. Also auch hier die Empfehlung, rantesten, das mal ausprobieren für eine Woche, für 2 Wochen. Ja, schauen, wie es funktioniert.
Ich denke mal, wenn der Chef und der Arbeitgeber und das Team Bescheid wissen und das alle mittragen, dann ist das doch eine tolle Form zu arbeiten.
Absolut riesenspannendes Thema und da werden wir auch noch eine weitere Folge machen zu genau diesem Thema Remote Work auf Rädern, das rollende Büro. Das war jetzt mal Teil 1. Eure Fragen gerne reinschicken an info@pössl-group.de. Ich glaube, da kommt einiges. Es ist ein riesengroßes Thema. Wir werden dann in der nächsten Folge eure Fragen natürlich zum einen beantworten, zum anderen aber auch mal einen Blick darauf werfen, wie die Campingplätze sich darauf einstellen. Auch das ist mittlerweile ein 2.0-Update, dass viele Campingplätze sagen, gerade in diesen Stadenzeiten, na, nicht in den Hauptsaisons, wo die Kinder und die Families rumspringen, um die Auslastung zu gewährleisten, macht man einen Raum, wo man beispielsweise mit dem Laptop sich anschließen kann und da gibt es einen Drucker und dann kann man auch da remote arbeiten. Digital Nomaden, die sich zum Teil dort dann treffen. Es klingt sehr romantisch, ist es mitunter auch. Ein paar Sachen, die es zu beachten gilt. Also da machen wir nochmal eine Folge dazu, oder?
Spannend. Auf alle Fälle. Also die digitalen Nomaden habe ich 2017 kennengelernt. Ja, die gibt es wirklich auch so betitelt. Es gibt auch dieses Segment, wir nennen das, ist ein bisschen negativ konnotiert, deswegen bleiben wir bei Remote Work on Wheel, aber definitiv gibt es noch einiges darüber zu sagen und spannend wäre natürlich auch mal ein paar Fragen oder Stimmen von den Zuhörern zu hören, wie easy ist es denn? Ist es denn so, wie wir es jetzt beschrieben haben, ja, oder tauchen da Probleme auf, die wir noch gar nicht im Fokus haben? Ich würde mich darauf freuen.
Gerne reinschicken. info@pössl-group.de und dann machen wir darüber noch eine Folge. Für den Moment vielen Dank. Ist der Office-Kastenwagen Robert Heil?
Ja, ja. Ich bin Mr. Office-Kastenwagen. Danke, Jan. Gerne.
Dein Pössl. Der Inside Pössl Group Podcast. Mehr Infos auf pössl-group.de.